Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die NFC West ist eine der 8 Divisionen, die wir in dieser Woche ganz besonders beobachten. Die NFL-Saison geht ab der nächsten Woche wieder los und wir wollen auf alle Divisionen vorausschauen. Und das tun wir mit keinem Geringeren als Roman Motzkus, dem RAN-NFL-Experten, der auch ab nächster Woche wieder im RAN-NFL-Studio sein wird und jeden Sonntag seine Expertise beitragen wird zu den Übertragungen der NFL. Er hat sich die NFC West vorgenommen und hat auf diverse Fragen geantwortet, unter anderem darauf, schaffen die Seattle Seahawks dieses Jahr wieder einen tiefen Postseason-Run? Das alles jetzt im Interview mit Roman Motzkus. In der NFC West waren letztes Jahr wieder die Seattle Seahawks die Divisionssieger, 10-5 und ein Unentschieden. Die Arizona Cardinals auf Platz 2 mit 7 Siegen, 8 Niederlagen, ein Unentschieden. Die Los Angeles Rams mit 4-12 und die San Francisco 49ers mit 2-14 auf dem letzten Platz. Die Seahawks nach wie vor von Pete Carroll gecoacht, letztes Jahr gegen Atlanta in den Divisional Playoffs raus. Auch das kann passieren. Zugänge: Eddie Lacy auf der Running Back Position, Luke Jockel auf Offensive Linebacker, Odi Abushi, Shaquille Griffin haben sich gedraftet, Malik McDowell haben sich gedraftet und Ethan Pocic haben sich auch gedraftet. Abgänge: Stephen Hauschka, der Kicker, Bradley Saul, Gary Gilliam und Mike Morgan. Es gibt Gerüchte, Roman, und da müssen wir jetzt ein ganz kleines bisschen ins Gossip gehen. Es gibt Gerüchte, dass bei den Seattle Seahawks die Chemie im Lockerroom nicht so stimmt. Gerüchten zufolge hasst jeder Russell Wilson. Kann das stimmen? Beziehungsweise kann eine Mannschaft so gut sein, wenn man den Quarterback hasst?
Ja, kann sein. Wobei ich möchte das relativieren, dass wahrscheinlich nicht jeder Russell Wilson hasst, sondern vor allen Dingen die Defense. Das habe ich auch gelesen. Ich habe es mir auch nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln durchgelesen, mit verschiedenen Schreibern, die das da gegeben haben. Und ich kann das ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehen, weil Russell Wilson ist nun mal derjenige, der bei den Seattle Seahawks im Rampenlicht steht. Er ist derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit kreiert durch seine Spielweise, weil er selber ja auch ein Dual Threat ist. Das heißt also nicht nur den Ball werfen kann, sondern und übergeben kann, sondern auch selber laufen kann damit. Das heißt, er spielt sehr spektakulär und er steht in den Medien und sein Twitter-Name ist Danger Russ. Ja, das wissen wir auch. Das ist also schon jemand, der in der Öffentlichkeit steht, und das zieht auch viele Neider auf sich. Und gerade in der Defense, die ja selber auch durchaus sehr, sagen wir mal, aufmerksamkeitsdringend oder fördernd ist, wenn man da so an so Michael Bennett denkt oder auch die Legion of Boom, die ja auch keine Jungs sind, die nur trainieren, Schnauze halten und nach Hause gehen, da kann sowas schon ein bisschen sein. Wobei es ehrlich gesagt ist, ich finde das gar nicht so schlimm, weil bei einer Mannschaft von 53 Leuten musst du nicht mit allen der beste Freund sein, sondern du musst sie alle respektieren. Und das kann durchaus ein Unterschied sein. Man muss den Mensch nicht mögen, man muss nicht sein Kumpel sein, mit ihm essen gehen, sondern man muss ihn respektieren, mit ihm zusammenzuarbeiten und ein vernünftiges, professionelles Arbeitsverhältnis haben. Und das werden sie haben, sonst werden sie nicht so erfolgreich sein. Also Russell Wilson wird bestimmt von seiner Defense nicht jeden zweiten Tag zum Essen eingeladen, andersrum auch nicht. Das macht aber Russell Wilson lieber mit dem Mannschaftsteil, der auch die größte Problemzone der vergangenen Jahre war, nämlich mit der Offensive Line. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wo sie zugeschlagen haben in der Offseason dieses Jahr. Sie haben sich nicht nur zwei Jungs geholt in der Free Agent mit Jekyll und Abushi, sondern sie haben sich auch noch in der Draft zwei Offensive Liner geholt. Mit vor allen Dingen Ethan Pocic, ein Center, der ist ganz, ganz wichtig. Der ist nämlich der Anker in der Offense-Line. Das heißt also derjenige in der Mitte, der den Ball an den Quarterback gibt und auch die Kommandos innerhalb der Offense-Line gibt. Das heißt also, die Center sind so der verlängerte Arm des Quarterbacks nach vorne und des Trainers auch, um die Blockschemen an der Line nochmal anzupassen. Wie steht die Defense da? Dann gibt er die Kommandos, das Blockschema nochmal durch und er gibt ja auch den Snap an den Quarterback. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, den man oft unterschätzt. Und wenn man da einen guten Center sich holen kann, dann ist das sehr wichtig. Und ja, die Offensive Line der Seattle Seahawks, da werden wir jetzt die ganzen Seahawkers in Deutschland wahrscheinlich wieder den Kopf einrennen, aber das war das größte Problem von ihnen. Da mussten sie was tun, weil sonst verlieren sie nicht nur Laufspiel mit Thomas Rawls, sondern auch eventuell ihren Quarterback. Russell Wilson, weil der wird garantiert von einigen Gegnern gehasst dafür, was er da so alles anstellen kann. Und wenn sie ihn nicht genug beschützen können, dann wird es echt schwer. Und das Laufspiel ist auch wieder so ein Punkt, dass mit Rawls und Lacey sind beide spektakuläre Spieler, die richtig gut laufen können mit dem Ball, aber beide haben, wie sagt man es so schön, Injury Issues. Also das sind beide Jungs, die schon einiges an Verletzungen hinter sich haben.
Kann das sein, um nochmal auf den Gossip zurückzukommen, kann das sein, dass die Dichte der Alpha-Tiere bei den Seahawks etwas größer ist oder höher ist als bei anderen Teams? Wenn man sich Richard Sherman anguckt, der hält ja mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg.
Ja, das ist auch richtig, weil ich konnte es letztes Jahr auch ein paar Mal die Seahawks kommentieren. Und da haben wir dann auch mal die Bilder am Spielfeldrand gesehen, wenn es da dann mal innerhalb der Defense wirklich verbal zur Sache ging. Also da sieht man schon, wer da alles die Klappe aufreißt und vor allen Dingen, wie man Sherman dann auch erstmal wieder beruhigen musste. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn der seine eigenen Leute so angeht, dann ist das ein Zeichen von Unzufriedenheit, ein Zeichen von Problemen, die sie vielleicht, wenn das der letzte Schlusspfiff gepfiffen wurde, im Lockerroom ganz anders wieder auseinanderkriegen. Aber während eines Spiels sich so zu echauffieren seinen Mannschaftskameraden gegenüber, das kann schon Probleme machen. Und das kann auch mal in den falschen Hals kommen. Und dann ist der Hals ganz schnell gefüllt, und zwar mit einer Faust vom eigenen Mitspieler. Also das sollte man schon problematisch sehen. Ja, du sagtest, Alpha-Tiere sind da eine ganze Menge. Alle Footballspieler müssen Alpha-Tiere sein, sonst können die da nicht in der NFL sein. Aber es gibt natürlich wieder, ja, manche Schweine sind gleich als die anderen. Das Phrasenschwein wird gerade voll. Ja. Aber es ist halt wirklich so, bei den Seahawks ist es sehr auffällig, dass viele Leute da den Mund aufreißen, auch während des Spiels. Und das sieht man in anderen Mannschaften nicht unbedingt so. Es kann schwierig werden, aber Pete Carroll hat die Jungs unter Kontrolle bisher und weiß dann auch im richtigen Moment den ein oder anderen mal an der langen Leine zu lassen. Von daher ist das also weit okay, wenn sie daraus positive Energie ziehen, dann haben sie eine gute Chance und dann ist die Defense natürlich auch wieder ein ganz, ganz großer Faktor.
Aber Fakt bleibt ja, dass das Seattle ein eklig zu spielendes Team dann auch ist und bleibt.
Ja, das ist ihr Vorteil. Also das muss man ja wirklich sagen, weil wenn du den Gegner schon vor dem Spiel klar machen kannst oder dazu hast, gebracht hast, dass er nicht gerne gegen dich spielt, dann hast du schon halb gewonnen. Weil dann ist da nämlich immer bei jedem Spielzug so ein kleines bisschen Respekt, so ein kleines bisschen, ich möchte nicht sagen Angst, aber Respekt ist, glaube ich, eher das bessere Wort. Und zwar, umso größer der Respekt ist, umso schlechter kann man seine eigenen Spielzüge ausüben. Und das sind so kleine psychologische Spielchen, die man da auch schon vor dem Spiel, während des Spiels, ja, wir kennen alle den Begriff Trash Talk, dann machen kann. Der eine lässt sich davon beeinflussen, der andere nicht. Also von daher ist das immer so eine Sache, wenn zum Beispiel die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals spielen, die ja ihr Divisionsrivale sind, da kommen wir ja gleich noch zu, und dann gegen ein Larry Fitzgerald spielen, dann haben die keine Chance mit Trash Talk. Der Typ ist so nett, da kann man ja gar nichts dazu sagen. Ja, und dann nutzt die auch nicht, dass du die Klappe aufreißt. Also von daher, bei einigen klappt das und da ist es auch okay, wenn der Gegner, sagen wir mal, verbal ein bisschen Angst und Respekt vor dir hat.
Gutes Stichwort Larry Fitzgerald, der ist nämlich bei den Arizona Cardinals dieses Jahr wieder unter Vertrag, die letztes Jahr mit 7 Siegen, 8 Niederlagen und einem Unentschieden ein Down-Year hatten. Playoffs verpasst, Head Coach ist Bruce Arians seit 2013. Sie haben sich auf der Kicker-Position verstärkt, Phil Dawson ist da gekommen, sie haben sich den Linebacker Carlos Dansby geholt, Linebacker Haason Reddick in Draft geholt. Die Abgänge unter anderem Safety Tony Jefferson, Cornerback Marcus Cooper und Safety DJ Swearinger. Larry Fitzgerald und Carson Palmer wollten sich Gerüchte zufolge vor dieser Saison zurücktreten. Sie haben jetzt nochmal gesagt, ja, ein Jahr machen wir noch. Wie viel haben Sie noch im Tank?
Das ist die große Frage. Also bei Larry Fitzgerald bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch eine Saison auf diesem Level spielen kann. Wenn er es nicht machen würde oder nicht selber sich einschätzen würde, dann würde er es nicht mehr machen. Der ist also wirklich einer der untadeligsten Sportler, die ich je erlebt habe, die ich je gesehen habe. Ein Wahnsinns-Sportsmann, unheimlich talentiert, sehr harter Arbeiter und dazu noch sehr, sehr nett und freundlich. Also nicht nur seinen Mannschaftskameraden gegenüber, sondern ich hatte es eben schon mal angedeutet, auch seinen Gegnern gegenüber. Der hat immer ein nettes Wort und spricht mit den Cornerbacks so nach dem Motto, ah, schön, dass du gerade Papa geworden bist. Der weiß auch alles über seine Gegenspieler. Und ja, wie geht's denn deiner Frau? Ist sie wieder gesund? Und ähnliche Sachen. Also das ist wirklich erstaunlich, wie der sich auf dem Feld verhält. Und das ist auch einer, wenn der nur den leisesten Zweifel hätte, nicht diese Leistung zu bringen, die er bringen kann, oder die er in der Stande war, zu bringen. Wenn er daran Zweifel hat, dann würde er nicht mehr spielen. Und was man ihm auf jeden Fall sehr hoch anrechnen muss, er war ja eigentlich ein Wide Receiver, der weit außen steht, also in der Outside-Position, und eher dafür da, die Passrouten, die etwas tiefer sind, die über die tiefe Mitte kommen, über die Post-Route sozusagen oder die Go-Route zu laufen. Da war seine große Stärke damals, als Anquan Boldin auch noch bei den Arizona Cardinals war. Und das war ein ganz gefürchtetes Duo, was da auf dem Feld stand. Dann wurde er transformiert, und zwar als Slot-Receiver, was gar nicht so einfach ist, gerade bei seiner Größe. Das sind nämlich ganz andere Passrouten, die man da laufen muss. Da muss man schneller den Cut setzen, da muss man eher auch in der Lage sein, einen Block zu setzen und sich beim Laufspiel mehr zu engagieren und den Linebacker oder den Safety auch zu blocken oder den Cornerback, der da aufgenommen wird. Und das hat er mit Bravour gemacht und hatte in der ersten Saison, wo er als Slot-Receiver eingesetzt wurde, wirklich seine seit Abstand mit beste Saison seiner wirklich schon nicht schlechten Karriere, die er da hingelegt hat. Also bei ihm bin ich mir sehr sicher, dass Fitzgerald auf jeden Fall nochmal eine Saison auf demselben Level spielen kann. Bei Carson Palmer muss ich jetzt tief Luft holen, weil der Junge ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ähnlich wie Fitzgerald. Allerdings ist Fitzgerald noch ein paar Jahre jünger. Und Carson Palmer ist auch in der vergangenen Saison einer der Punkte gewesen, warum die Cardinals nicht so erfolgreich waren. Er hat längst nicht an den Level anschließen können, den er 2015 hatte, wo sie ja im NFC Championship Game erst gescheitert sind. Und sie hatten allerdings auch ein bisschen Verletzungsprobleme, muss man dazu sagen. Wenn David Johnson zum Beispiel, der Running Back der Arizona Cardinals, der wirklich ein herausragender Läufer, ein tadelloser Passfänger ist und vor allen Dingen auch ein sehr, sehr guter Blocker in Passsituationen, der ist letztes Jahr dann auch noch ein bisschen ausgefallen. Und wenn man ihn als Gesamtpaket sieht und dann noch die beiden zusätzlichen Wide Receiver, Jerome Brown und John Brown, die letztes Jahr auch beide nicht alle fehlerfrei und verletzungsfrei durchspielen konnten, dann haben die Arizona Cardinals natürlich schon ein echtes Gesamtpaket, vor dem sich einige Defenses der NFL echt warm anziehen müssen. Und das wird genau der Punkt sein. Bleiben sie alle gesund, dann haben die Arizona Cardinals auch, obwohl die Abgänge in der Defense natürlich schon nicht so makellos sind, eine sehr, sehr gute Chance. Weil David Johnson zum Beispiel ist nach Total Yards, also Laufen und Passfang, bis zu seiner Verletzung der allerbeste Spieler gewesen. Der hat also wahnsinnige Werte hingelegt. Und dann haben wir ja dann noch die Situation, wenn Carson Palmer verletzt sein sollte oder nicht mehr die Leistung bringen sollte, haben wir Blaine Gabbert. Ja. Den sie von den 49ers geholt haben. Und Blaine Gabbert ist jetzt nicht derjenige, dem ich das zutrauen würde, eine Mannschaft von sich aus alleine in die Playoffs zu führen.
Ich gebe zu, ich bin Carson Palmer ein wenig gram, weil er letztes Jahr mein Fantasy-Football-Quarterback war und ich das durchaus gespürt habe, dass er ein Down-Year hatte. Du hast jetzt gerade Zweifel angebracht, auch bei Carson Palmer, bei Larry Fitzgerald nicht. Haben Sie die Möglichkeit, diese Saison in die Playoffs zu kommen?
Also nur, wenn Seattle Probleme bekommt, wenn sie gesund bleiben in der Offense und wenn ihre neu formierte Defense wieder da anschließen kann, wo sie 2015 gespielt hat, nämlich sehr dominant, dann haben sie eine gute Chance. Wenn man alles als Grundwert nimmt, als Basic und keiner verletzt sich von beiden Mannschaften, dann wird es sehr schwer für Arizona an Seattle vorbeizukommen.
Die Los Angeles Rams haben letztes Jahr dann auch eine sehr enttäuschende Saison hingelegt. 4 Siege, 12 Niederlagen, die Playoffs natürlich verpasst. Head Coach ist Sean McVay seit diesem Jahr. Andrew Whitworth, Robert Woods als Wide Receiver, Connor Barwin als Linebacker, Lance Dunbar als Running Back, Kevin Webster als Defensive Back und Nickel Robey Coleman auch in der Defensive sind dazugekommen. Dazu John Sullivan als Center. Abgänge waren unter anderem Kenny Britt und Brian Quick auf der Wide-Receiver-Position. Case Keenum, der Quarterback, ist gegangen. William Hayes, Eugene Sims, Tim Barnes, Greg Robinson und TJ McDonald. TJ McDonald ist noch nicht ganz klar, ob er geht. Kann er gehalten werden?
Wird wichtig sein, weil die Defense ist das Prunkstück eigentlich der LA Rams, wenn man das jetzt schon so sieht. Dann haben sie vielleicht eine gute Chance, weil die Defense eigentlich durch die Mitte immer sehr guten Druck machen konnten. Da wird es auch relativ leicht für die Cornerbacks und Safeties da auch gut zu spielen. Ich würde anstelle der Rams alles dran setzen, den guten McDonald da beziehungsweise Aaron Donald in der Mitte der Defense Line zu halten, weil wenn der weg ist, dann haben sie ein echtes Problem. Dann fehlt ihnen der Druck und vor allen Dingen auch der Run-Stopper in der Mitte, der kann ja alles spielen. Der kann also Pass spielen, der kann Lauf spielen, der könnte theoretisch, so wie ich ihn einschätze, sogar in die Coverage fallen und eine Interception fangen. Also das sind alles so eine Möglichkeiten. Hängt natürlich auch mit dem Erfolg der gesamten Mannschaft zusammen. Wenn Donald sieht, dass die Rams sich nicht weiterentwickeln, dann wird er über kurz oder lang leider nicht mehr zu halten sein.
Ja. Wie siehst du das? Sie haben Sean McVay jetzt als Coach geholt. Kann er das Gleiche mit Jared Goff hinbekommen, was er als Offensive Coordinator mit Washington mit Kirk Cousins geschafft hat?
Ein wichtiger Punkt, der dabei reinspielt, ist natürlich, dass sie nicht nur neuen Offense Coach sozusagen haben und Head Coach mit Sean McVay, sondern dass sie auch noch Jared Goff ein neues Ziel gegeben haben, nämlich Sammy Watkins, den sie von den Buffalo Bills geholt haben. Jetzt im Laufe des Trainingslagers gab es da einen Trade und da haben sie wirklich einiges dafür getan, dass Goff eine bessere Saison spielt als in der zweiten Hälfte seines ersten Jahres, weil in den ersten, 6, 7 Spielen kam er ja gar nicht zum Einsatz und durfte dann danach dann langsam rein. Er hat natürlich Talent, sonst hätten sie ihn nicht als Nummer 1 überhaupt genommen, aber er hatte echte Schwierigkeiten, den Level des Spiels der NFL anzunehmen. Also diese Geschwindigkeit, nicht nur seine eigenen Mitspieler, auch der Verteidiger und auch die Komplexität im Vergleich eines College-Playbooks, was wirklich schon nicht schlecht ist, aber dann auch noch im Vergleich zu einem NFL-Playbook, wo man ganz andere Benennungen hat, wo man ganz andere Bezeichnungen dafür dann wieder hat, wo man viel mehr Varianten hat, wo man mehr Spiele hat als im College, darf man nicht vergessen. Im College spielt man 10, 11 Spiele, 12 vielleicht mit einem Bowl. In der NFL spielt man 16 Spiele plus Playoffs. Also das sind alles so Sachen, die Rookies dann auch erstmal verinnerlichen müssen. Und es gab ja einen Grund, warum Goff nicht gleich von Anfang an gespielt hat, obwohl er als Nummer 1 Pick overall geholt wurde. Also das wird ein ganz wichtiges Jahr für die Rams und auch für Goff werden, gerade neuer Trainer, neues System, neuer Receiver, ein halb neuer Quarterback. Dann kommt es natürlich darauf an, wie kommt Todd Gurley zurück auf seinen Weg, weil der war ja in der Saison 2015 der Top-Rookie überhaupt. Mhm. Der hat also wirklich absolut überzeugt. Als Running Back hat er alles in Grund und Boden gelaufen, was sich ihm in den Weg gestellt hat. 2016 war absolut nicht sein Jahr und da wird man schauen, ob er nochmal zurückkommen kann. Ja, und dann mal abwarten, wie es halt auch wird mit dem Ersatz, dann mit Malcolm Brown als Running Back, ob er, auch wenn Gurley nicht mehr diesen Weg nach oben schafft, diesen Anschluss, ob er dann halt den nächsten Schritt machen kann. Also die Offense ist ein bisschen Wundertüte. Die Defense, glaube ich, ist sehr solide, vor allen Dingen durch Aaron Donald, der in der Mitte ja wirklich ein Anker ist, der da, an dem sich auch alle anderen festhalten können, und der wird ihn auch mitschleppen. Das Problem ist bloß, ein guter Coach von mir hat mir mal gesagt, Bob Weber, damals mein Coach bei den Berlin Adlern, wenn du alleine den Berg hochläufst, läufst du immer die gleiche schnelle Geschwindigkeit. Wenn dich einer festhält und probiert, sich auf den Rücken zu setzen, den du mitschleppen musst, dann wirst du das noch schaffen, im zweiten vielleicht auch noch, aber wenn es 3 oder 4 sind, dann kommst du selber auch nicht mehr den Berg hoch. Und so genau kann es dann vielleicht mit Aaron Donald enden, wenn alle sich auf verlassen, dass er das schon macht, dann wird es sau schwer. Und wenn er aber genug Unterstützung kriegt von seinen Mannschaftskameraden in der Defense, dann haben die Rams eine ganz gute Chance, eine vernünftige Saison zu spielen. Ich sehe es ehrlich gesagt aber noch nicht ganz so.
Die Los Angeles Rams, was ist vernünftige Saison? 6 oder 7 Siege?
laut Jeff Fischer, ihrem vormaligen Headcoach, nicht mal 9-7, sondern nur darüber. Ja, wenn sie dieses Jahr mehr schaffen als das, was sie letztes Jahr hatten mit 4-12, sollten sie auf jeden Fall mehr Siege erzielen. Wenn sie in die Nähe von 6 oder 7 Saisonzielen kommen, Spieler kommen, die sie gewinnen, dann kann man schon fast von einem Schritt nach vorne und einer guten Saison sprechen.
Die San Francisco 49ers würden gerne so eine Saison haben. Letztes Jahr 2-14, Playoffs natürlich verpasst. Head Coach ist Kyle Shanahan seit diesem Jahr. Er hat einen 6-Jahres-Vertrag bekommen. Unter anderem die Zugänge Quarterback Brian Hoyer, Pierre Garçon auf der Wide-Receiver-Position, Marquise Goodwin, Wide-Receiver, Elvis Dumervil, Defensive End, Defensive Linebacker Solomon Thomas, Ruben Foster aus dem Draft, John Lynch ist als General Manager noch dazugekommen, kann man ja auch als Zugang nehmen. Die armen Abgänge, Colin Kaepernick, über den sehr, sehr viel gesprochen wird, Blaine Gabbert, auch der Quarterback, Wide-Receiver Torrey Smith, Wide-Receiver Quinton Patton, Anthony Bethea, Chip Kelly ist gegangen, Trent Baalke, Head Coach und General Manager sind gegangen. Kyle Shanahan hat einen 6-Jahres-Vertrag bekommen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er hat auch relativ große Macht bekommen in diesem Club. Schafft er es schon dieses Jahr, die 49ers signifikant zu verstärken?
Ja, er wird sie auf jeden Fall verstärken. Alleine schon, weil er seine Handschrift mitbringt. Und weil er aufgrund des Erfolges der Atlanta Falcons vom vergangenen Jahr eigentlich so dieses Winner-Game so ein bisschen mitbringt. Auch wenn er den Super Bowl verloren hat, mit den Falcons ist er trotzdem einer, der Spieler entwickelt hat. Wenn man sieht, was er aus den Running Backs gemacht hat, was er aus wirklich guten, talentierten Defense-Spielern gemacht hat, damit hat er jetzt nicht in erster Linie zu tun, weil er war ja Offense-Coordinator bei den Atlanta Falcons, aber umso besser deine Offense-Spieler werden, umso besser werden eigentlich durch das Training, das gemeinsame Training auch die Defense-Spieler. Wenn du dich daran aufrichten kannst, dass du immer gegen die Besten der Liga spielst, dann Julio Jones oder Dante Foreman oder solche Spieler, dann hast du halt die Möglichkeit, auch selber als Defense-Spieler besser zu werden. Von daher glaube ich schon, dass er die San Francisco 49ers dieses Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne bringt. Hut ab auf jeden Fall erstmal vor John Lynch, der in der Draft erstmal richtig Eier gezeigt hat und den Chicago Bears da einen kleinen Wundertrade aus der Tasche gezogen hat, weil da gab es ja die Situation, eigentlich waren die 49ers an Position 2 und die Bears an Position 3 und die 49ers wussten ganz genau, die Bears wollen Mitch Trubisky haben als Quarterback und haben dann angedeutet, ach, das wäre ja eigentlich auch eine Situation für uns. Wir haben ja gar nicht so einen neuen Quarterback bei uns. Wir brauchen auch einen und haben dann durch einen sehr schönen Trade die Position 2 aufgegeben, haben die Position 3 bekommen und noch Picks im nächsten Jahr. Also das war schon mal echt ein Veteran-Move eines neuen GM, der vorher noch nie was mit dieser Administration zu tun hatte. Der war vorher quasi ein Kollege von mir als Analyst bei den Sportsendern drüben in den USA und vorher ein sehr, sehr erfolgreicher Defense-Spieler. Also da hat er mal schön einen Trick gezeigt. Von daher, die Gesamtsituation von den Niners ist auf jeden Fall positiv zu sehen. Sie werden natürlich erstmal von ganz unten kommen. Und wenn man von ganz unten kommt, das ist ähnlich, wie wir auch in der AFC drüber besprochen haben, von den Cleveland Browns, da kann es eigentlich nur nach oben gehen. Von daher, sie werden noch Zeit brauchen und sie werden auch noch einige überlegen, wen sie wie welchen Move machen können. Aber dadurch, dass auch Shanahan das erste Jahr als Head Coach arbeitet und vorher als Offense Coordinator war, muss man auch sehen, wie schafft er diesen Job. Er hat mehr Verantwortung. Macht er zum Beispiel die Offense-Plays selber oder lässt er seinen Offense-Coordinator dann die Leute die Plays callen? Also das sind so die Unwegsamkeiten, die man jetzt noch rausfinden muss. Aber man sieht es alleine schon anhand der Abgänge und Zugänge, dass da einiges passiert und dass einiges passieren muss. Und sie werden das Jahr auf jeden Fall als Umbaujahr nehmen und werden hoffentlich trotzdem ein bisschen Erfolg haben.
Colin Kaepernick ist jetzt nicht mehr dabei. Nur kurze Frage, weil es ist ein leider blödes Thema mit Colin Kaepernick. Wird er dieses Jahr einen Club sehen?
Ich würde es mir wünschen, weil unabhängig gesehen von den ganzen Off-Field-Issues sozusagen, also diese politischen Einflüsse, die dort bei den Nationalhymnen und so weiter waren, finde ich persönlich, dass Colin Kaepernick ein echt guter Quarterback ist. Er hat in seiner zweiten Saison, glaube ich, damals die 49ers in den Super Bowl geführt. Er ist ein Spieler, der athletisch ein Traum für jeden Offense-Coordinator ist und normalerweise von seinen sportlichen Voraussetzungen her weit, weit, weit vor einigen Starting-Quarterbacks der NFL in diesem Jahr ist. Aber man muss dazu sagen, die USA sind nun mal ein sehr politisches Land und ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Land, wo öffentliche Meinung teilweise mehr zählt als interne Integrität. Von daher wird es schwer werden für ihn. Es wird aber in der Hinsicht eventuell klappen, wenn nämlich die Saison angefangen hat und der ein oder andere Quarterback mit einem kaputten Bein auf dem Sofa liegt.
Wie wird die Division hier in der NFC West ausgehen?
Ich denke, dass die Seattle Seahawks durch die Verbesserung der Offense-Line den Platz 1 schaffen werden. Die Arizona Cardinals sind meiner Meinung nach zu sehr von David Johnson abhängig, um aus eigener Kraft an den Seahawks vorbeizukommen, werden also auf Position 2 kommen. Und dann spricht so ein bisschen vielleicht der Wunsch der Vater, das Gedanken, weil ich bin nun mal ein alter 49ers-Fan, dass die 49ers einen deutlichen Schritt nach vorne machen und Dritter werden. Und ich glaube, dass die Situation in L.A. in der Offense einfach nicht gut genug ist, um Jared Goff und dass sein Talent jetzt schon ausreicht, dann den weiteren Schritt nach vorne zu machen. Und sie werden hier Vierter werden.
Das war Roman Motzkus mit seiner Vorschau auf die NFC West. Ihr könnt ihn ab nächster Woche Sonntag wieder im RAN NFL Studio sehen und hört die anderen Vorschauen hier von meinsportradio.de. Alle 8 NFL-Divisionen haben wir vorausgeschaut und da die ganze Expertise von Roman Motzkus bekommen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.